Nach dem öffentlichen Schlagabtausch zwischen dem Zelensky und dem Trump bringt sich Europa in Stellung, um die Ukraine ihre Verteidigung gegen Russland besser unterstützen zu können. Aber kann die Ukraine den Krieg gegen Russland ohne amerikanische Hilfe überhaupt gewinnen? Ihr gehört «Hinter den Schlagzeilen», der Podcast von CH Media. Mein Name ist Joel Weil und ich bin heute hier mit Bojan Stuhler von der Auslandredaktion. Hallo Bojan.
Hallo Joel, schön, dass ich hier da sein
darf. Das ist ein ereignisreiches Wochenende, würde ich sagen.
With us you start having cards.
Cards.
Right now you don't have
your
playing cards.
Mr. President.
You're playing cards.
Serious.
You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country.
Wir hören da den ukrainischen Präsident Volodymyr Zelensky und Donald Trump und das Fiasko endet so.
This is going to be great television, I will say that.
Ah, Bojan, hat Trump nicht zu wenig versprochen?
Ja, es ist, man ist direkt wieder in seiner Sendung gewesen, The Apprentice, wo ihn ja auch berühmt und bekannt gemacht hat mit dem berühmten You're Fired, wo es oft umgegangen ist, möglichst viele Leute möglichst zu demütigen und fertig zu machen vor laufender Kamera. Und das ist eine Rolle, die er perfekt beherrscht und die er eben zum allgemeinen Erstaunen auf dem diplomatischen Paket jetzt schonungslos ausgepackt hat. Ja.
Und ich würde sagen, sowohl du als auch ich, wir haben am Wochenende ja fast keine anderen Gesprächsthemen gehabt, wie der auftritt.
Nein.
Der hat ja eigentlich schon das Wochenende vorgegeben, das Gesprächsthema.
Das ist wirklich so gewesen und ich bin jetzt an diversen Orten an diesem Wochenende gewesen, auch dann noch privat in einer Beiz. Es ist das Gesprächsthema gewesen, das alle beschäftigt und viele Leute haben mir auch noch gesagt, und das habe ich noch interessant gefunden, wie sie wirklich mit dem Zelensky mitgelitten haben. Also wirklich auch Leute, die vielleicht nicht unbedingt Fans sind von Zelensky, die seine Partei ergreifen, aber die wirklich mit ihm mitgelitten haben, weil einfach eben die ganze Situation so unfair war. Es hat wirklich persönlich beelendet, die Täter Opferumkehr oder man ist Präsident von einem Land, das sich seit 3 Jahren verzweifelt, verteidigt gegen eine Übermacht, die jede Nacht immer mehr und mehr von diesen Luftangriffen bombardiert wird und man nicht zum Schlafen kommt und dass man dann quasi so vor der Weltpresse so vorgeführt wird und einem das Wort abgeschnitten wird und eben totale Rollenumkehr. Er ist der Schuldige und wegen ihm bricht der dritte Weltkrieg aus. Das ist mir quasi dann vorgeworfen worden. Das ist starker Tobak gewesen und das hat viele, viele Leute beschäftigt, auch über das ganze Wochenende hinweg. Ja.
Was sind denn die Folgen von dieser öffentlichen Auseinandersetzung?
Die kurzfristige Folge ist jetzt sicher mal, dass sich die Ukraine und die europäischen Verbündeten überlegen müssen, was passiert, wenn jetzt die USA tatsächlich alle Hilfslieferungen und Kriegsmateriallieferungen einstellen. Es ist noch nicht ganz klar, ob es wirklich so kommt, aber es hat zumindest so eine Aussage gegeben vom neuen Verteidigungsminister, dass sofort die Hilfen eingefroren würden werden.
Mhm.
Man sieht auch, dass so aus dem ganzen Trump-Gefolge, aus dem ganzen MAGA-Gefolge mit dem Elon Musk an erster Stelle eine regelrechte Propaganda-Offensive gegen, vor allem gegen den Präsident Zelensky, aber auch gegen die Ukraine entbrannt worden ist. Also auch hier wieder die Fortsetzung von der Täter-Opfer-Umkehr.
Also eine ganze Narrativ-Umkehrung.
Das Narrativ hat umgekehrt. Es ist jetzt, die Ukraine ist schuld, dass der Krieg weitergeht. Und einfach so das, was sich ja alle vernünftigen Menschen eigentlich überlegen, der Krieg könnte morgen vorbei sein, wenn sich auf Russland zurückziehen würde. Mit dieser angeblich speziellen Operation, die ein Angriff war, auf den Krieg von sich aus beenden. Das wird völlig, auch eben die ganze Rolle von Russland, die wird auch völlig außer Acht gelassen. Und jetzt fokussiert sich in Amerika alles auf das angebliche Versagen von Zelensky, seine Böswilligkeit, seine Machtansprüche etc. etc., dass er nicht im Putin verzeihen kann. Das wird dem Zelensky jetzt vorgeworfen. Also, das ist wirklich. Und eine weitere Konsequenz von dem Desaster, was sich da abgespielt hat in Washington, ist natürlich jetzt einmal unmittelbar, dass der Rohstoffdeal nicht zustande kommt. Das Papier ist nicht unterschrieben worden.
Mhm.
Man sagt im Zelensky von verschiedenen Seiten, er soll probieren, wie die Wogen glätten, er soll schauen, dass es zu diesem Abkommen kommt, weil das eine Art eine Sicherheitsgarantie wäre für die Ukraine. Es ist nicht die Sicherheitsgarantie, die Zelensky will für sein Land, weil er das als schwach anschaut, aber die Amerikaner sagen, also die Trump-Administration sagt, wenn ihr den Deal unterschreiben dürft, dann habt ihr eigentlich uns, die USA, als Geschäftspartner und in den Augen von Trump, vom Geschäftsmann Trump, gibt es wirklich keine bessere Sicherheitsgarantie, als wenn man die US-Regierung als Geschäftspartner auf seiner Seite hat.
Was wäre das für ein Rohstoffdeal gewesen?
Das ist eben noch lustig, dass das eigentlich noch ziemlich unklar ist. Also die unmittelbaren Folgen von der Aufteilung von diesen Schürfrechten zwischen der Ukraine und den USA, das ist ja alles sehr wenig konkret. Und also bis es da effektiv zum Abbau von den seltenen Erden kommt, die dann unter diesen Kriegsbedingungen, das muss man sich noch bedenken. Also das ist ja fast nicht vorstellbar, dass das innerhalb der nächsten paar Jahre geht. Und es geht einfach eben um die Nutzung und den Abbau von seltenen Erden, wie zum Beispiel Lithium, wo immer zitiert wird. Die Abbaugebiete, die sind zum Teil in Kriegsnähe, also in Frontnähe. Das heisst, das ist sowieso unrealistisch. Und dort, wo es schon den Abbau gibt, ist die Infrastruktur zum Teil noch aus der Sowjetzeiten, also total veraltet. Da müsste zuerst auch massiv investiert werden, bis man das wirklich so gewinnbringend im Sinn der USA könnte abbauen, die seltenen Erden.
Für was kann man die seltenen Erden nutzen?
Man weiss es zum Beispiel, also in der ganzen Computer-, Mobilfunk-, Technologie etc., das braucht es einfach. Ja.
Der Deal kommt jetzt nicht stand. Die USA zieht sich eventuell ihre Hilfe für die Ukraine zurück. Was hat denn die USA bis jetzt für eine Rolle gespielt im Ukraine-Krieg?
Also auch wenn es die USA zahlenmässig nicht der grösste Geber gewesen sind, ist vor allem auch die militärische Hilfe aus den USA ist ganz entscheidend gewesen. Das hat man gemerkt, wo es zu dieser Munitionskrise gekommen ist, wo wegen dieser Verzögerung im US-Kongress noch unter der Regierung Biden über Monate keine Munition geliefert worden ist, vor allem von der Artillerie, aber auch eben die Raketenmunition, dass die Ukraine sofort in eine sehr schwierige militärische Lage gekommen ist. Also die Probleme, die die Ukraine heute noch hat an der Front, die hat eigentlich dort angefangen gehabt. Das ist der grosse Rückschlag. Und von dem her allein merkt man die Bedeutung, dass einfach die USA sind die Einzigen, die gewisse Waffensysteme liefern können. Zum Beispiel Patriot-Abwehrraketen, Luftabwehrraketen, die sehr entscheidend sind eben in dem Luftkrieg, der russische Luftoffensive wieder schon können. Aber natürlich eben auch zum Beispiel die Artilleriemunition, 155 mm, das ist so das Standardkaliber, das auf Seite der Ukraine stark gebraucht wird. Und da sind die USA einfach an erster Stelle, unter anderem. Ja.
Jetzt sind wir ja nach dem Wochenende alle ein bisschen schockiert zurückgelassen worden nach dem TV-Auftritt. Muss aber trotzdem sagen, warum gehen wir davon aus, dass der USA der Krieg Russland-Ukraine so sehr am Herzen liegt? Weil das ist ja eigentlich unser Krieg in Europa. Warum hat die USA da so eine wichtige Rolle?
Also der Angriff auf die Ukraine, der hat ja quasi die ganze europäische Sicherheitsarchitektur seit dem Zweiten Weltkrieg, wo federführend von den USA vorantrieben worden ist, hat er ja direkt herausgefordert. Das ist auch immer im Putin seine Begründung für die Militärspezialoperation, wie sie immer noch genannt wird, dass quasi die NATO-Erweiterung in Osten zu weit gegangen ist, dass das gegen den Willen von Russland passiert ist, dass man da auch Abkommen gebrochen hat. Das weiss man, das stimmt so nicht. Oder das sind Versprechungen, die in dem Sinn so nie gegeben wurden. Aber das ist ja eigentlich der Ursprung. Und über dem Ganzen ist natürlich die amerikanische Sicherheitsarchitektur, die die Europäer auch sehr gerne angenommen haben, das muss man auch sagen, und die unter dem Schutzschirm, auch unter dem atomaren Schutzschirm der USA, seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich eben die ganze wirtschaftliche Entwicklung und den Fortschritt haben können in relativer Sicherheit machen, trotz dem Kalten Krieg, was es gegeben hat, trotz der unsicheren Zeiten, was nach dem Zusammenbruch von der Sowjetunion gegeben hat und deren Aufteilung. Und von dem her ist eigentlich wie klar gewesen, dass die USA als Architekt und als Schutzpatron und als führendes NATO-Mitglied sich da auf die Seite vom Opfer von der russischen Aggression stellt und die europäischen Verbündeten, die ja auch ganz klar gesagt haben, das dürfen wir nicht zulassen in Europa, weil Ukraine kann nur, ist erst der Anfang, wenn man wenn Putin mit der Ukraine durchkommt, dann wird es nicht dort stehen bleiben. Und von dem her ist so die USA wie strategisch natürlich in der Rolle gewesen, die Unterstützung zu liefern. Durch Trump passiert jetzt ein Wechsel, dass er das Ganze als wirtschaftliches Problem anschaut. Und da ist auch der Erste, der sagt, ja, Militärhilfen etc., die gibt es nicht umsonst, sondern wir wollen zurückbezahlt werden.
Wir wollen etwas zurück.
Das ist natürlich ein absoluter Paradigmenwechsel, wie man so aus politischer Sicht mit so einem Konflikt umgeht.
Aber haben wir uns in Europa dann zu sehr auf so ein etabliertes Schutzsystem verlassen?
Also ich glaube,
also weißt, wenn wir uns den ganzen Wahlkampf von Donald Trump anschauen, das kommt ja eigentlich nicht überraschend jetzt der Schritt. Haben wir uns schlecht vorbereitet oder sind wir naiv gewesen? Hätten wir ja können gesehen kommen.
Ja, absolut. Und ich meine, das ist ja, wer jetzt noch sagt, dass der Vorfall im Weissen Haus, also die Eskalation im Weissen Haus jetzt zwischen Trump und Zelensky, das sei jetzt ein Weckruf für Europa, seit 2016, seit der ersten Präsidentschaft
von
Donald Trump, hat es lauter Weckrufe für Europa gegeben. Und man hat schon in der ersten Amtszeit hat man einmal NATO tot gesagt. Und dann hat es geheißen, ja, die Europäer müssen sich zusammenraufen. Es ist so ein bisschen wie, also mein Vergleich ist wie mit der Klimakatastrophe. Wirklich reagieren tut man erst, wenn einem das Messer absolut am Hals ist und wenn es einem das Wasser über die Nase aus ist. Dann wird man sich wahrscheinlich zusammenraufen. Und auch hier wieder hat es Panikreaktionen gegeben. Wir haben ja schon mal Krisengipfel gehabt, von unlängst wegen Trumpschen Äußerung in Bezug auf die Ukraine. Jetzt ist noch einmal, ist man gerade in London, ist man wieder zusammengesessen, es wird weitergehen. Es gibt wieder den EU-Gipfel, wo das auch ein Thema wird sein. Und das ist immer so, was man vermisst, ist die weitreichende europäische Perspektive, wie will man die Sicherheit in die eigene Hand nehmen, dass Europa mehr machen muss. Das ist unbestritten. Aber das ist unbestritten seit längerer Zeit.
Also das heisst, eigentlich muss Europa jetzt eine Strategie finden, wo Amerika genug gefällt, dass sie doch noch ein bisschen mitspielen.
Absolut. Also ohne der berühmte NATO-Artikel 5, wo man sich eben den gegenseitigen Beistand garantiert, der ist ohne Amerika ist schon nur halb so viel wert oder vielleicht gar nicht. Und da müssen die Europäer also alles daran setzen, dass man jetzt nicht die USA ganz verlieren tut.
Du hast vorher gesagt, wenn einem das Wasser bis über die Nase steht, dass man dann handelt. Und so haben wir das ja jetzt in Europa gesehen. Am Freitagabend war der Fernsehauftritt gewesen. Und am Sonntag haben sich schon 15 Staatsoberhäupter von europäischen Ländern, nicht alles in europäischen Ländern, in London versammelt, um darüber zu beraten, wie man mit der Ukraine weiterfahren möchte. Und Bojan, ist das doch jetzt relativ schnell gegangen, bis man zusammengekommen ist.
Ja, das sind zum Teil Treffen, die schon vorher geplant waren. Das ist klar. Also, das ist das nicht überraschend. Überraschend ist es, dass Europa wirklich mit einem eigenen Friedensplan führen kommt und auch auf den Tisch legt, wo mal von einem begrenzten Waffenstillstand ausgeht, um sich dann hier irgendwie neu sortieren können. Es sind auch Skizzen für einen dauerhaften Frieden sind skizziert worden, dass man eben auch so Pufferzonen einrichtet und dass eben die Idee von der europäischen Friedenstruppe, dass die wieder aufkommt. Und das ist jetzt so der erste, ich sage jetzt mal so, konkrete Plan aus europäischer Sicht, der nicht vollständig im Zelensky seinen 10-Punkte-Plan übernimmt, sondern auch halt von der Ukraine verlangt, dass sie sich jetzt einfach mit diesen Gebietsverlusten mal abfinden müssen.
Ja.
Aber der Putin hat ja in der Zwischenzeit schon wieder auch auf das reagiert und hat gesagt, bei seiner alten Forderung, er will nicht nur die Gebiete, die noch bisher militärisch besetzt sind, sondern er will noch die weiteren Teile von diesen Oblasten, die er jetzt in der Zwischenzeit als Neurussland bezeichnet wird. Das ist also etwas Neues. Mhm. Dann hat sein Sprecher Peskov und auch er selber haben über das Wochenende erstmals wirklich irgendwie von den eroberten Gebieten als Neu-Russland geredet, wo unverzichtbare Teile sind von Russland. Und da sieht man also wieder, dass auf der anderen Seite Putin niemals auf so irgendetwas eingehen wird.
Mhm. Ist es auch aussichtreich, die Konferenz, die in London stattgefunden hat?
Ja, es ist insofern wichtig, dass sie jetzt natürlich einen Kontrapunkt setzt zu dem, was in Washington passiert ist. Durch Volodymyr Zelensky hat auch sehr viel Solidarität mit erfahren, eben das, was er in den USA nicht bekommen
hat. Ich habe das eben genau. Ich habe das gerade gedacht bei den Bildern, wo er sich mit allen Staatsoberhäuptern so in den Arm gelegen ist, auch mit dem britischen Premierminister, mit dem Keir Starmer. Dann habe ich gedacht, ach, das tut ihm doch jetzt sicher gut, ein bisschen mit seinen Freunden schmusen und nicht so ausgestellt in dem Oval Office sitzen.
Ja, das ist psychologisch wahnsinnig wichtig gewesen. Es hat auch die Berichte gegeben aus dem Umfeld von Zelensky, dass er das gut da hat, dass er nach dem Tiefschlag aber weiterhin kämpferisch bleibt und nicht ans Aufgeben denkt. Obwohl jetzt, und das werden wir sicher erleben, aus den USA wird der Druck auf ihn zurückzutreten, der wird immer grösser werden, weil er steht einfach dem Trump-Putinschen Deal steht auf der Zelensky im Weg. Und das hat der Trump jetzt gemerkt und jetzt wird voll Rohr mit allen Mitteln und mit Unterstützung von Elon Musk und allen Konsorten von Trump wird jetzt auf der Zelensky Trommel führen. Losgelassen, um beim militärischen Jargon zu bleiben. Ja.
Wenn man davon ausgeht, dass die USA sich, finde ich nicht ganz vollständig, aber teilweise mit ihrer Ukraine-Unterstützung zurückhalten wird in Zukunft, Bojan, können wir als Europa die Unterstützung für die Ukraine weitgehend allein tragen?
Ich persönlich glaube es nicht. Ich glaube, ohne amerikanische Unterstützung geht es nicht. Man könnte wahrscheinlich, wenn man jetzt sagt, wie wichtig auch zum Beispiel die Drohnenproduktion von der Ukraine, die sie jetzt selber aufgezogen haben, ist für die Kriegsführung, wo für sehr viele Abwehrerfolge auch von der Ukraine zuständig gewesen sind. Wenn man sich auf diese Gebiete konzentriert und das unterstützt, kann man einen Teil ausgleichen. Gerade bei der Luftabwehr sehe ich, reicht es wahrscheinlich nicht ohne amerikanische Mittel. Die Frage von den Kampfflugzeugen ist immer noch im Raum oder so. Das sind die F-16-Jäger, die weiterhin geliefert werden sollten, mhm. Die von der Erlaubnis von den USA auch abhängig sind. Also solche Sachen, die eigentlich schon angeteigelt sind, dass die Ukraine das Material bekommt. Ja. Wo jetzt plötzlich wieder in Frage gestellt ist, also man muss unterm Strich sagen, es wäre ein riesiges Handicap, wenn wirklich die Ukraine den Krieg ohne amerikanische Unterstützung von heute auf morgen weiterführen müsse. Es ist noch nicht so weit, es könnte so weit kommen. Die Ukrainer sind zäh und sie sind erfindungsreich. Sie haben auch für die Munitionskrise haben sie eben mit dieser beschleunigten Drohnenentwicklung reagiert. Also sie probieren Ausweg zu finden. Aber die Situation wird sicher nicht einfacher für die Ukraine.
Dankeschön, Bojan, bist du da.
Sehr gern geschehen.
Ihr habt «Hinter den Schlagzeilen» gehört, den Podcast von CH Media. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch, von wo auch immer ihr gerade zuhört. Und dann verpasst ihr keine Folge mehr. Wir hören uns bald wieder. Bis dann.